Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Geschichte wird wohl weniger durch Schulunterricht, Museen und Feiertage geprägt, sondern von popkulturellen Produkten. Literatur ganz klassisch, vom Film ganz sicher und sehr stark eben auch von Computerspielen, von Strategiespielen zum Römischen Reich, zum alten Ägypten, Weltkriegsschlachten. Und die DDR, kommt auch die im Computerspiel vor? Welches Bild wird da von der DDR gezeichnet? Oder ist die DDR am Ende unspielbar? Markus Richter.
1378 Kilometer. Das ist die Länge der ehemaligen Grenze, die Ost- und Westdeutschland geteilt hat. Und der Name des Spiels, auf das man zwangsweise trifft, wenn man die DDR in Computerspielen sucht. In dem Mehrspielertitel ist man entweder Soldat oder Flüchtling an der Grenze. Wer flüchten will, muss einen Weg durch den Todesstreifen finden. Grenzsoldaten können auf Flüchtlinge schießen oder sie festnehmen. Seit es das Spiel gibt, gibt es auch kritische Fragen dazu. Danach, ob Todesschüsse an der Grenze in einem Spiel nicht zu abstrakt und weltfremd dargestellt sind. Aber
allein sich in dieses Setup zu begeben, zeigt dir oder lässt dich subtil nachspüren, wie die Rollenverteilung hier ist. Und das ist die große Chance, die dieses Spiel hat.
Für Martin Thiele-Schwedz, Game Designer und Medienwissenschaftler, geht es bei Spielen wie 1378 Kilometer nicht um korrekte Nachbildung historischer Gegebenheiten, sondern um das Nacherleben, den Reflexionsraum, den nur Spiele schaffen können, da sie durch ihre Interaktivität Probehandeln ermöglichen.
Die große Chance von Spielen ist es, ein System abzubilden und uns als Spieler und Spielerinnen in dieses System zu versetzen, uns darin zu Handlungen zu zwingen und uns darin Dilemmata aufzulegen, zu schauen, wie würde ich mich in Konfliktsituationen verhalten.
Die Ausstellung Die DDR ins Spiel bringen, digitale Spiele über die DDR und den Eisernen Vorhang, zeigte kürzlich eben solche Spiele. Neben 1378 Kilometer war dort auch Papers, Please zu sehen, ein Spiel, das an der Grenze des fiktiven Ostblocklandes Arstotzka spielt. Man ist dort, inspiriert vom geteilten Deutschland, ein Grenzbeamter, der Pässe kontrolliert. Das Dilemma? Man kann Menschen helfen zu entkommen, aber man wird danach bezahlt, wie korrekt man falsche Pässe findet. Verdient man zu wenig, muss die Familie hungern. Die Menschlichkeit gegenüber Fremden wird gegen das eigene Leben gestellt. Große Blockbuster-Titel sucht man bei diesem Thema vergeblich. Geschichte gibt es in millionenschweren Mainstream-Titeln nur dann, wenn sie fest im kollektiven Gedächtnis der ersten Welt verankert ist. An altem Ägypten, französischer Revolution und den beiden Weltkriegen gibt es keinen Mangel, aber DDR-Geschichte spielt keine Rolle. Lediglich die geteilte Stadt Berlin taucht ab und zu als einzelner kurzer Level auf. Zum Beispiel als Mehrspieler-Arena im Shooter Call of Duty Black Ops oder wenn man einen ostdeutschen Wissenschaftler im Agenten-Thriller No One Lives Forever befreien soll.
In the meantime, can we go?
This was not part of the arrangement.
She is here!
Während bei den großen Spielen also lediglich ein Klischeebild des Ostens als kleines Kulissenelement auftaucht, lässt sich an den kleineren Spielen, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen, eine Gemeinsamkeit feststellen.
Wenn wir Papers, Please nehmen, wenn wir Yalopi nehmen, wenn wir 1378 Kilometer nehmen, dann geht es da oft um Grenze, Entgrenzung, eine Frage der Räumlichkeit, etwas, das ja in Computerspielen, zumindest in der Theorie, ein sehr zentrales Element ist, dass Computerspiele räumliche Medien sind, dass sie viel mit Raumkonstellationen arbeiten, mit Territorien und so weiter. Das bildet sich auch, finde ich, in diesen Spielen ab.
Sagt Sebastian Möhring, Leiter des Kurationsteams von Die DDR ins Spiel bringen. Diese Entgrenzung, von der Möhring spricht, wird auch in Jalopy zelebriert. Hier geht es darum, 1990 mit einer Trabi-Nachbildung, dem DDR-Auto, in die Türkei zu fahren. Die neue Freiheit ist spürbar, aber die Mangelwirtschaft in Form des immer wieder auseinanderfallenden Autos noch nicht weg und im Hintergrund wird eine traurige Geschichte einer Familientrennung durch die Mauer erzählt. Was solche Spiele auszeichnet, sie sind ernsthaft, tragisch, sendungsbewusst, eher künstlerische Statements als zugängliche Videospiele, grob, ungestalt, schwierig zu steuern. Nur Papers, Please funktioniert von den Beispielen bis jetzt auch losgelöst von der Thematik als auch kommerziell erfolgreiches Computerspiel. Beholder und Irony Curtain sind ähnlich, spielen in fiktiven Ostblock-Autokratien, während man in Beholder einen Stasi-ähnlichen Überwacher spielt, der die Mieter eines Wohnhauses ausspioniert, ist Irony Curtain eine gelungene Parodie auf die Bigotterie der damaligen politischen Kaste und Gesellschaft.
We Matryoshkins are tough and know how to stand for ourselves, but fear not, we welcome you with open armies.
In der Ausstellung Die DDR ins Spiel bringen waren die beiden Titel trotzdem nicht zu sehen. Vielleicht, weil es mit Papers, Please bereits ein Spiel ohne expliziten DDR-Bezug gab? Aber reine DDR-Spiele gibt es auch einfach kaum, sagt Kurator Sebastian Möhring.
Vielleicht ist das auch eine der ganz wichtigen Fragen eigentlich unserer Ausstellung. Wo sind diese Spiele und wer macht die?
Und Spiele, die sich dezidiert mit der DDR-Geschichte beschäftigen? Puh, da kenne ich tatsächlich wenige, um nicht zu sagen keins. Warum gibt's die nicht? Tja, gute Frage.
Sagt auch Martin Thiele-Schwedz und meint, es könne daran liegen, dass SpielemacherInnen dazu die eigene Geschichte aufarbeiten müssten und
dass die in einer gewissen Art verstummt sind, weil sie ja gewissermaßen aus dem in Anführungszeichen Verlierersystem kommen, weil sie entweder mitgemischt haben und dann nichts sagen wollen, ja, oder wenn sie nicht mitgemischt haben, sich implizit dem Vorwurf aussetzen müssen, ja, warum habt ihr nichts dagegen gemacht?
Wer DDR-Strukturen spielerisch erkunden will, kann das trotzdem tun, wenn auch nicht am Computer. In Bürokratopoli, einem Brettspiel eines DDR-Oppositionellen, das unter anderem durch Martin Thiele-Schwedz neu aufgelegt wurde. Es geht darum,
vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED aufzusteigen, und dazu sind alle Mittel recht: Lug, Wahlbetrug, zeitweilige Koalitionen. Damit ist es eben ein subtiles oder subversives Abbild auf das DDR-System.
Aber eben als Brettspiel. Die wenigen Computerspiele, die es gibt, legen nahe, in interaktiver Erinnerungskultur liegen große Chancen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist DDR-Geschichte im Computerspiel aber nur ein flüchtiger Gedanke an früher. Auch wenn Martin Thiele-Schwedz hofft, dass sich das noch ändert.
Mit einer neuen Generation oder einem neuen Anspruch der Aufarbeitung, die mir jetzt loszugehen scheint, könnte dieses Thema möglicherweise wieder stärker in den Fokus geraten. Zum Thema DDR gibt es auf jeden Fall noch relativ viel zu sagen und relativ viel aufzuarbeiten.
DDR und Computerspiel. Diese Beziehung ist ausbaufähig. Das hatten wir eben gehört. Anders im Film. Da gab es schon einigen Erfolg. Sonnenallee, Goodbye Lenin, Das Leben der Anderen. Diese Filme haben das mediale Bild von der DDR geprägt. Welches Bild aber genau? Das hat sich Matthias Dell an diesen prominenten, aber auch an weniger bekannten Kino- und Fernsehproduktionen angeschaut.
Kalt und synthetisch klingt die Titelmusik von Wendezeit. Nach 80er Jahren, Systemkonkurrenz, kaltem Krieg. Wendezeit ist ein Film über eine Stasi-Agentin, die bei der CIA in West-Berlin arbeitet. Verheiratet ist mit einem amerikanischen Professor, zwei Kinder hat und im Herbst der Umwälzung ihre Enttarnung befürchten muss. Der etwas ungelenke Thriller ist das jüngste Beispiel dafür, welches Bild sich medial von der Geschichte der DDR gemacht wird. In diesem Fall mal wieder einer Geschichte von Widerstand und Repression, erzählt in dem Film von Sven Bose.
Diese Künstler, bei denen geht's ab. Wissen Sie, Kollege, deswegen überwache ich lieber Künstler als Priester und diese Friedensapostel. Bis morgen früh, 11 Uhr.
Das Motiv der Überwachung, die Figur des Stasi-Schergen als Dominante, wird entscheidend durch den bekanntesten Film über die DDR im Jahr 2006 geprägt. Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck.
Der hat das Thema Staatssicherheit auf eine Weise fürs Kino bearbeitet, das man schon fast genremäßig nennen kann.
Die Filmhistorikerin Ilka Brombach. Sie leitet in Potsdam das Moving History Festival, das sich ausschließlich mit Filmen befasst, die Geschichte verhandeln.
Die Figur des Stasi-Offiziers ist dann immer wieder kopiert worden. Das hat das Thema DDR-Geschichte international prominent gemacht, dieser Film. Aber auf der anderen Seite hat er die filmische Verarbeitung der DDR auch extrem geprägt, vielleicht auch verengt.
Auch deshalb hat Brombach auf Das Leben der Anderen verzichtet. Obwohl das Moving History Festival in diesem Jahr einen Schwerpunkt zu Filmen hat, die Geschichten über die DDR, die Wende und die Zeit danach erzählen.
Wiesler, führende Genossen dürfen wir nicht erfassen. Ich habe die Erwähnung aus deinem Bericht gestrichen.
Das Leben der Anderen steht laut Brombach also für zweierlei. Ulrich Mühes melancholischer Stasi-Mitarbeiter Gerd Wieseler mit seiner schicken grauen Jacke und den großen Kopfhörern macht aus dem Geheimdienstmann einen Typen für das Kino. Und das Melodram weckt durch den Oscar-Gewinn internationale Aufmerksamkeit für den DDR-Stoff. Die reicht bis zur Netflix-Serie Fargo. In den Prolog der dritten Staffel, wo eine Verhörsituation wie am Beginn von Das Leben der Anderen parodiert wird.
Sie wohnen in der Hufelandstraße 349.
Ja, Herr Oberst.
Juri Burka ist in der Hufelandstraße 349 als Mieter gemeldet. Wenn das Ihre Adresse ist, dann sind Sie Juri Burka. Ein 20-jähriger Austauschstudent aus der Ukraine.
Nein. Ich bin in Schwerin geboren und bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und wie Sie unschwer erkennen können, ist es eine Weile her, dass ich 20 Jahre alt war.
Der Film des westdeutschen Regisseurs Donnersmarck hat aber noch etwas anderes bewirkt. In gewisser Weise erscheint das Biopic Gundermann, das Andreas Dresen 2018 ins Kino gebracht hat, wie eine späte Wortmeldung in Sachen Leben der Anderen.
Ja, also seid gegrüßt. Nochmal. Ich fange einfach mal an.
Denn der singende Baggerfahrer, der 1997 gestorbene Gerhard Gundermann, ist eine Figur, die sich einfachen Zuschreibungen entzieht. Ein komischer Vogel, der im Betrieb sagt, was er denkt und zugleich Leute an die Stasi verrät. Gundermann erzählt einen Charakter, der sogar zu widersprüchlich ist für eine Idee von Versöhnung, wie Dresens Filme sie eigentlich immer versuchen.
Ich habe mich mit der DDR eingelassen. Ich habe eingesteckt und ich habe auch ausgeteilt. Ich habe gelernt, denn dazu bin ich auf der Welt war. Ich werde nicht um Verzeihung bitten, aber mir selbst kann ich das nicht verzeihen.
Schaut man sich in Filmen vor das Leben der Anderen nach Stasi-Figuren um, wird es mitunter lustig. In der Komödie Sonnenallee von 1999 gibt es einen
Stasi-Nachbar.
Namen der Frau.
Ein merkwürdiger Herr, von dem alle anderen Hausbewohner vermuten, dass er bei der Stasi arbeitet. Und deswegen für ihn das Theater ihrer scheinbaren Linientreue aufführen. So wie die von Katharina Thalbach gespielte Mutter Ehrenreich.
Wissen Sie, Herr Fromm, ich wollte Sie auch noch was fragen. Könnten Sie mir vielleicht zwei Wolldecken borgen für unsere Gäste zum 10. Jugendfestival?
Ja, ich schau mal, was ich machen
kann. Das ist sehr nett. Wir haben doch die Quartiergäste. Man muss der FDJ doch helfen, ne? Den habe ich schön reingelegt. Ja, Micha, so muss man das machen. Was meinst du, was der jetzt für einen guten Bericht über uns schreibt an seinen Führungsoffizier?
Am Ende ist Herr Fromm aber bloß Bestatter. Sonnenallee ist einer der klügsten Filme über den DDR-Alltag, über kalkulierte Anpassung und pseudo-widerständiges Maulheldentum. Leander Hausmanns Komödie wurde seinerzeit allerdings gemeinsam mit Wolfgang Beckers Goodbye Leni 3 Jahre später missverstanden. Den Filmen seien zu Unrecht Vorwürfe gemacht worden, sagt die Filmhistorikerin Brombach.
Dann kamen mehrere Komödien wie Sonnenallee oder Goodbye Lenin. Denen wurde vor allen Dingen vorgeworfen, da gehe es um Nostalgie. Wir fanden beim Wiederschauen des Films, dass das ein Vorwurf damals war, der eigentlich nicht stimmt.
Tatsächlich lohnt das Wiederschauen. Sonnenallee ist witzig und präzise, auch weil der Film die Coolness parodiert, die für den Westen reserviert scheint. Er stellt das scheinbar Defizitäre so dar, als wäre es eine angesagte Jugendmode. Aber die genauesten Bilder über die DDR kommen eh aus einem anderen filmischen Bereich. Ilka Brombach.
Dokumentarfilme, die sind so frisch wie eh und je. Da denkt man, okay, man langweilt sich eigentlich, wenn man schon wieder die Fernsehbilder anlässlich der Jubiläen wiederholt sieht, Schabowski bei der Pressekonferenz. Und wenn man in diese Dokumentarfilme von 89, 90 guckt, dann versteht man wieder, warum das ein großes historisches Ereignis war, dieser Mauerfall.
Filme wie Leipzig im Herbst, worin atemlos die Großdemonstration vom 9. Oktober rekonstruiert und eine Stadt im Aufbruch gezeigt wird. Oder wie Der schwarze Kasten von Tamara Trampe, die 1992 einen Stasi-Mann mit seiner Tätigkeit konfrontiert. Oder wie Material, ein fragmentarisches Panorama der Zeitenwende, das Thomas Heise 2009 zusammengestellt hat. Schon das Motto verspricht, dass die ganze Geschichte sich nicht so einfach fügt, wie es mancher Spielfilm im Nachhinein gern hätte.
Immer bleibt etwas übrig, ein Rest, der nicht aufgeht. Dann liegen die Bilder herum und warten auf Geschichte.